Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Regulatorische Anforderungen bremsen viele Unternehmen gewaltig, besonders beim Thema Cloud, IT-Outsourcing oder KI. Compliance-Prüfprozesse dauern oft Wochen oder sogar Monate. Doch was, wenn das nicht nur super effizient ginge, sondern sogar vielleicht Spaß machen könnte? Darüber spreche ich heute mit Branimir Brodnik, Geschäftsführer von Microfin. Mit ihrer SaaS-Lösung CloudGate machen sie IT-Governance, Compliance und Risikomanagement nicht nur einfacher, sondern zu einem Wettbewerbsvorteil für dich. Viele große Finanz- und Versicherungsunternehmen und bedeutende Mittelständler sind bereits Kunden. Was dahinter steckt und wie vielleicht auch du direkt davon profitieren kannst, darum geht es jetzt. Hallo und herzlich willkommen, Herr Brodnik.
Hallo, Herr Winkler. Danke.
Herr Brodnik, Sie sagen, Compliance kann nicht nur effizienter gestaltet werden, sondern sogar Spaß machen. Was genau meinen Sie denn damit?
Ganz einfach. Also Thema Effizienz, Compliance-Prozesse sind heute, man vermutet es vielleicht nicht, aber immer noch sehr stark auch bei großen Unternehmen Excel-basiert. Und da lässt sich viel Effizienz heben, nicht nur in der externen Kommunikation mit den Dienstleistern, sondern halt auch in der internen Kommunikation, wenn unterschiedliche Prüfeinheiten wie Informationssicherheit, Datenschutz, Provider-Management und so weiter untereinander kommunizieren müssen, um zum Beispiel die Nutzung eines externen Services freizugeben. Das ist die Effizienzseite. Die Spaßseite, die kommt, glaube ich, wenn all diese Dinge wegfallen, der administrative Overhead, die Verwaltung unterschiedlicher Excel-Dateien, das Suchen irgendwelcher E-Mails in Abstimmungsprozessen einfach wegfällt, weil man eine Workflow-basierte Engine benutzt und auf einer Datenbasis aufsetzt, die immer die letzten und aktuellsten Daten vorhält. Dann kommt eine Art, sagen wir mal, Zusammenarbeitsgefühl auf und das kann dann auch Spaß machen, auch wenn es Compliance ist.
Das ist kein Marketing-Sprech, sondern kommt aus der Praxis. Jetzt ist es ja so, Sie haben sich sozusagen im schwierigsten Umfeld warm gespielt mit der Plattform, die man sich überhaupt vorstellen kann, Finance und Versicherungen und das auch noch in Europa und auch noch in Deutschland, also im Prinzip drei Pferdefüße hintereinander. Aber wir sprechen ja heute darüber, weil die Plattform jetzt einen Standard oder ein Level erreicht hat, wo es für die breite Masse derer Sinn macht, die unter NIS2 und Co. so ein bisschen gebeutelt sind. Darauf wollen wir heute gucken. Lassen Sie uns kurz anfangen, warum ausgerechnet Sie auf das Thema aufgesprungen sind und heute so eine Plattform anbieten. Wie kamen Sie überhaupt dazu?
Naja, die Microfin ist seit Gründung in 2002 im Finanzdienstleistungssektor unterwegs und hat seit jeher, ich sage jetzt einfach mal Sourcing-Beratung im weitesten Sinne betrieben bei Finanzdienstleistungsunternehmen, die BaFin reguliert sind. Wir waren von Anfang an ausgestattet mit IT-Juristen, mit Informatikern wie meiner Wenigkeit und Betriebswirten, so dass man alle Teildisziplinen aus einer Hand sozusagen dann in Sourcing-Vorhaben des Kunden stecken konnte. So. Und über die Zeit hinweg, und 2002 ist lange vor der Regulierungswelle der EU und auch der BaFin, das kam dann so mit der Zeit, dass unsere IT-Juristen immer mehr und mehr mit der Regulierung zu tun hatten und wir dann irgendwann gemerkt haben, das geht effizienter, wenn man denn ein Stück Software entwickeln würde und genau das haben wir getan. Man vermutet das vielleicht nicht bei einer Unternehmensberatung, aber wir haben es dennoch getan.
Haben Sie es im Auftrag eines Kunden getan oder haben Sie es gesagt, das ist unser Tool, damit gehen wir an den Markt? Wie war denn der erste? Oder haben Sie es vielleicht intern selber für sich verwendet? Wie war denn die Story dahinter?
Also sagen wir es mal so, beides ist korrekt. Also es gab natürlich ein Schlüsselprojekt bei einer größeren Versicherung in Hamburg, bei der wir eine organisatorisch, ablauforganisatorisch und prozessual und aufbauorganisatorisch eine Cloud Governance aufgebaut haben. Und der Auftrag dort war natürlich auch gleich entsprechend die Cloud-Prozesse bzw. Cloud-Anwendungen, die sich bis dahin schon angestaut hatten, auch durchzuprüfen. Und wenn man das dann mit hunderten von Excel-Sheets macht und irgendwann das Management um die Ecke kommt und wissen will, wie viele Anwendungen tatsächlich in angelsächsischen Clouds betrieben werden und man dann mehrere Tage unterwegs ist, unterschiedliche Excel-Sheets zu sichten, um diese einfache Frage zu beantworten, dann kommt man sehr, sehr schnell darauf, dass das vielleicht mit einer datengestützten Anwendung besser zu beantworten wäre. Und das war so der Startschuss, wo wir darüber nachgedacht haben, tatsächlich selber was zu implementieren. Das haben wir vor ungefähr 5,5 Jahren dann gestartet. Und mittlerweile sind wir so reif, dass wir auch so Dinge abbilden, wie das DORA-Informationsregister, also Digital Operational Resilience Act, wem das nicht geläufig ist. Das sind dann schon hochkomplexe Strukturen, die einfach nicht mehr mit dem berühmten Excel managebar sind und die auch fristgerecht eingereicht werden müssen bei den nationalen Regulierern. Und das geht einfach nur noch softwarebasiert.
Jetzt helfen Sie ja in einem Unternehmen mehreren Menschen oder Ansprechpartnern. Lassen Sie uns mal einen nach dem anderen so ein bisschen durchkauen. Fangen wir an bei denen, die die Arbeit operativ machen müssen. Das sind die, denen Sie vielleicht auch als die Tool-Anbieter zur Hand gehen können, damit das Leben noch mehr Spaß macht oder wieder Spaß macht. Das sind die Leute, die für die Compliance zuständig sind. Jetzt nehmen wir mal klassisch den Weg her, der hat zu seinem Setup. Sie sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie viel da noch mit Excel arbeiten. Was ändert sich denn jetzt für jemanden, der in einem vielleicht sogar mittelständischen Unternehmen das Thema Compliance an der Backe hat oder vielleicht auch gerne macht? Was ändert für den sich ganz operativ?
Naja, also erstens ändert sich, dass man sich vielleicht im Vorfeld, aber das hat man bei den Excel-basierten Prozessen natürlich auch gemacht, sich Gedanken macht, wie so ein Ablauf aussieht. Also lasse ich erst den Datenschutz draufschauen, dann die Informationssicherheit und zuletzt die Legals oder mache ich es doch lieber umgekehrt. Also man muss sich schon Gedanken machen, wie man das abbildet. Wie das immer so ist, wenn Sie Prozesse auf Papier dokumentieren oder von mir aus auch in Adonis hinterlegen, Sie sind halt darauf angewiesen, dass diese Prozesse gelebt werden von den einzelnen Personen und von den einzelnen Rollen. Gießt man den Prozess als vorgegebenen Prozess sozusagen, zwar flexibel, aber dennoch in der Software halt so konfiguriert, in einen softwarebasierten Prozess, gibt es erstmal genau diesen Weg und alle müssen sich dran halten, weil sie gar nicht anders können, weil die Software halt so funktioniert. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung, weil sie Sicherheit gibt im Ablauf und man jederzeit weiß, welcher Demand oder welcher Bedarf nach einem externen Service, sei es nun Managed Service oder Cloud oder ein AI-Service, whatever, in welchem Stadium einer Prüfung steckt. Natürlich gibt es unterschiedliche Stadien.
Darf ich ganz kurz, und wenn ich es richtig verstehe, Sie helfen ja auch denen, die im Prinzip da noch nicht so sicher sind, mit einem Best-Practice-Prozess, den Sie praktisch als Bibliothek mitbringen, wenn ich es richtig weiß, der aber auch frei konfigurierbar ist. Also wir sprechen nicht über zusätzliche Handschellen, die wir bekommen haben, weil jeder geht ja davon aus, sein Unternehmen ist dann doch wieder individuell. Eigentlich ist der Ansatz ein anderes. Ich habe eine Best-Practice-Bibliothek, die Sie erarbeitet haben. Da kann ich mich orientieren, da kann ich Sicherheit bekommen, da kann ich vielleicht Rechtssicherheit bekommen im Prozess. Ich kann es aber auch konfigurieren, richtig?
Absolut. Also ja, wir liefern unsere Kubernetes-Instanzen an die Kunden vorkonfiguriert aus, also ready to use, mit einem Best-Practice-Prozess, der den Lifecycle eines externen Leistungsbezugs abbildet. Also vom Onboarding über die Risikoanalyse bis hinten raus natürlich auch zum Offboarding und irgendwann ist der Service weg und beschlossen. Das ist das, was ich unter Lifecycle verstehen würde. Das ist der allgemeine Prozess dahinter. kann man frei konfigurieren, kann einen 6-, 8-, 5-, 4-, 3-stufigen Prozess machen, haben wir alles schon gesehen bei unseren Kunden. Dennoch liefern wir das schon vorstrukturiert aus. Das Zweite, was dazu kommt, ist eine Content-Bibliothek mit einer ganzen Reihe von digitalen Prüfungen oder Assessments, ja, die sich einfach ergeben aus den regulatorischen Vorgaben. Ja, und das trifft genauso Banken und Versicherungen, wie es auch normale Unternehmen trifft, wenn man jetzt an Vorgaben des BSI zum Beispiel an einen C5 für den Cloud-Einsatz oder den AIC4 für AI-Einsatz denkt, dann macht es natürlich Sinn, das softwarebasiert zu prüfen. Und spätestens mit dem AI-Act und auch mit NIS 2 kommen wir in Prüfprozesse rein, die normale Unternehmen sehr stark oder der Compliance normaler Unternehmen sehr stark dem annähern, was auch Banken und Versicherungen schon seit Jahren auferlegt wird.
Also ich verstehe, das gibt dem Compliance-Verantwortlichen auf der einen Seite Sicherheit im Ablauf, dass er im Prinzip seinen Job sicher machen kann, besser machen kann, dass ihm nichts durchrutscht. Wahrscheinlich werden Sie sagen, der wird auch schneller dadurch, effizienter. Gibt es denn so eine Hausnummer? Also kann man sagen, dass die Zeit halbiert sich, die Zeit bleibt vielleicht gleich, aber dir läuft nichts mehr dazwischen oder wie auch immer. Haben Sie Erfahrung, was die Effizienz angeht?
Also ja, die gibt es. Die hängt natürlich individuell wie immer von den handelnden Personen ab und ich sag mal, wie stark man vom Verhinderer zum Enabler wird, auch wenn man Datenschutz oder Informationssicherheit heißt, ja, ohne diese Rollen in irgendeiner Form blamen zu wollen an der Stelle. Ich würde sagen, es sind mindestens 40-50% Speed-up in der Umsetzungsdauer initialer Risikoassessments drin, ja. Das ergibt sich einerseits durch mehr Transparenz, wo stehe ich, weil jederzeit klar ist und unsere Software das auch sehr transparent darstellt, wer in seinen Prüfungen wie weit gekommen ist und wie der Name Prüfbereich schon sagt, gibt es nicht nur einen, sondern etliche Prüfbereiche, die insbesondere in größeren Organisationen dann auch Hand in Hand arbeiten müssen. Ja? Und die Software macht an einer Stelle was ganz Gemeines, sie erzwingt auch Erschaltungen. Ja, also es wird transparent, dass einer seinen Prüfkatalog abgearbeitet hat und jetzt sagen muss, ich votiere positiv oder ich votiere negativ. Ja. Auch das beschleunigt, weil es einfach prominent sichtbar ist. Ja. Und das Ganze muss natürlich auch kommentiert werden, es ist revisionssicher dokumentiert und es gibt auch, ich sage jetzt mal, allein durch die Optik und die Transparenz natürlich auch sehr viel Einblick einerseits für den Bedarfsträger, nämlich demjenigen, der den Service einführen will. Und der will ihn gestern haben, der will ihn nicht morgen haben und der will ihn schon gar nicht in 3 oder 6 Monaten haben. Und das sind so übliche Prüfzyklen, die man durchaus bei Excel-basierten Verfahren sieht, sondern der will die möglichst schnell haben und er will auch wissen, wo er steht. Ja, und insbesondere will der Compliance Officer auf Knopfdruck seinem Management sagen können, was das neue Lieblingsspielzeug des Vorstands macht und ob wir jetzt knapp vor Freigabe stehen oder eben nicht.
Spannend. Was ich verstanden habe, ist, dass es fast unmöglich ist, dass Ihre Software überall ein grünes Häkchen hintermacht. Sondern letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, den Wunsch, über ein Häkchen hinzubekommen, das ist in der Realität nicht machbar, sondern es deckt eigentlich auf, wo gezielte Entscheidungen im Unternehmen für oder gegen eine Software oder eine Speicherung oder whatever getroffen werden muss, richtig?
Ja. Also im weitesten Sinne ist das richtig. Was wir tun, wir bilden die regulatorischen oder gesetzlichen Anforderungen in digitalen Checklisten ab, die dann durch einzelne Prüfbereiche, sei es die Informationssicherheit, Datenschutz, das Legal Department, whatever, dann aus eigener Sicht auf dem Use Case, also dem externen Leistungsbezug, dann zu prüfen hat. Ja. Das sind wirklich ganz detaillierte Fragestellungen, die dann bewertet werden müssen, ob der Erfüllungsgrad bei dem vorliegenden externen Leistungsbezug halt erfüllt ist, teilweise erfüllt, ganz erfüllt ist. Daraus ergeben sich Compliance-Grade, Erfüllungsgrade und da kann auch jedes Unternehmen, je nachdem, welchen Risikoappetit es hat, auch selber einstellen, bin ich bei 85% grün und das wäre ihr Häkchen, sozusagen schon compliant oder müssen es 95 sein. Also das ist individuell einstellbar. Viel wichtiger ist, glaube ich, die Tatsache, dass nach jeder Prüfung oder nach jedem Assessment der jeweilige Prüfbereich auch eine kurze Summary zu schreiben hat. Und es kann nur zwei Ergebnisse geben. Ich lehne ab oder ich votiere für die Einführung des Services. Ganz digital. Und in so einem Prüfprozess sind halt viele Second- und Third-Line-Player versammelt, die dann auch entsprechend votieren müssen. Und man sieht halt sehr schnell, wer noch nicht votiert hat. Und das beschleunigt oder erzwingt vielleicht sogar eine Entscheidung am Ende des Tages.
Der Prüfdurchlauf ist immer konkret auf eine dezidierte Lösung. Also ich mache nicht in Benchmark vier Lösungen gegeneinander und sage, der hat am meisten, sondern ich laufe immer einen kompletten durch. Ist das so?
Jein. Also manche Kunden spielen das Spiel so. Andere Kunden haben sich Cloud geht so konfiguriert, dass sie auch Ausschreibungsphasen und Due Diligence Phasen mit unterschiedlichen Playern sozusagen durchspielen können. Dann hätten sie in unserer Software vier Use Cases. Also sie tun so, als ob sie den Workplace Service von Provider 1, Provider 2 und Provider 3 beziehen. Dann haben sie drei Use Cases mit denselben Fragestellungen und bewerten sozusagen drei unterschiedliche Anbieter hinsichtlich der regulatorischen Erfüllungsgrade in ein und demselben Service. Das lässt sich auch in unserer Software abbilden. Wenn die Due Diligence dann um ist und Sie sich letztendlich als Unternehmen für einen der Dienstleister entschieden haben, dann würden Sie in unserer Software quasi zwei Use Cases einfach auf geschlossen stellen und den Gewinner einfach in Produktion schieben oder in Steuerung oder in Nutzung, je nachdem, wie Sie diese Phase des dauerhaften Leistungsbezuges halt dann benannt haben im Prozess.
Jetzt können Sie ja so ein bisschen unter die Haube gucken, was Ihre Kunden da so treiben. Wenn Sie uns natürlich anonymisiert sagen würden, was sind denn so die Hauptthemen, die im Moment in dem Governance-Bereich und Compliance-Bereich bei Ihnen durchgejagt werden? Was ist das, was so da draußen Stand heute die meisten umtreibt? Was macht am meisten Bauchschmerzen? Wo sind Sie im Moment aktuell drin?
Also eine Sache würde ich gerne korrigieren.
Ich weiß welche.
Wir können nicht unter die Motorhaube schauen. Wir verarbeiten ausschließlich Telemetriedaten und da kann man uns auch prüfen. Also ich weiß am Ende des Tages nicht, welche Services geprüft werden. Ich weiß natürlich nicht, welche Personen im Einzelnen im Unternehmen an diesen Prüfprozessen beteiligt sind. Ich weiß, wie viele Rollen in unserer Software genutzt werden. Das brauche ich schon zu Abrechnungszwecken. Ich kenne die Auslastungsgrade, CPU und Storage und so weiter, einfach um die Stabilität der Plattform sicherzustellen und that's it. Also bis auf die Telemetriedaten, technische Telemetriedaten wohlgemerkt, kennen wir keine weiteren Informationen aus den einzelnen Kubernetes-Instanzen unserer Kunden. Das heißt, inhaltlich weiß nur der Kunde Bescheid. Es gibt natürlich Kunden, die sich auch von uns beraten lassen. Da haben wir sozusagen das Zusammenspiel mit: Sie nutzen unsere Software und nutzen auch unseren Advisory-Zweig in den entsprechenden Prozessen, zum Beispiel bei Risiko-Assessments helfen wir durchaus Kunden mit. Dann hat man natürlich schon den Einblick, aber wir wissen natürlich, was regulatorisch gerade im Hype ist. Ja? Und das ist natürlich aktuell der AI-Act. Alles stürzt sich auf diese Technologie. Nun sind wir in Europa und Wir regulieren erst, bevor wir es nutzen. Ich will das gar nicht weiter bewerten. Das ist halt so. Das ist sicherlich ein Spielfeld, was aktuell sehr stark bespielt wird. Da gilt es dann, so Kleinigkeiten festzustellen. Bin ich Anbieter, bin ich Betreiber, betreibe ich ein High-Risk-System oder Non-High-Risk-System? Das wird alles unterstützt durch unsere digitalen Assessments. Das kann man sehr schnell durchspielen und dann weiß man auch, was man ist. Man hat auch in unserer Software ein AI-Register, kann also schön aufzählen und auf Knopfdruck sagen, seinen Vorstand oder auch extern dem Wirtschaftsprüfer, wer auch immer sich dafür interessiert, was man denn per AI gelöst hat. Ja. So, das Zweite, was jetzt im Kommen ist, bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil die entsprechende Gesetzeslage muss die Bundesregierung ja erst schaffen, ist natürlich NIS 2. Ja. Das ist zwar auf europäischer Ebene schon sozusagen vorgegeben, muss aber in nationales Recht noch umgewandelt werden. Und das wird sicherlich für alle anderen Player, die nicht von der BaFin reguliert wird, ein durchaus schwerer Knochen sein, weil das vergleichbar ist mit dem Digital Operational Resilience Act, also DORA, was die Finanzdienstleister und Versicherungen gewährleisten müssen für ihre externen IKT-Leistungsbezüge. Mhm.
Geben Sie uns ein Gefühl, was sind das für Unternehmen von den Größen her? Also ich habe in der Anmoderation ja gesagt, Sie kommen von den ganz Großen, also Sie haben sozusagen den Panzerschrank gleich mit Gründung mitgebracht. Was sind das, also in welcher Spannbreite bewegen wir uns, dass jemand sagt, hey, es macht Sinn, nicht nur auf die Webseite von Microfin zu gehen, sondern vielleicht auch mal hier einen ersten Schritt gemeinsam zu tun. Wann bin ich bei Ihnen zu Hause?
Also ich fange mal auf der Regulierungsseite an. Ja. Da hat naturgemäß, das sieht man schon an unserer Firmierung, kommt aus dem Finanzdienstleistungssektor. So, und wir haben in unserer Kundschaft eine sehr, sehr große Bandbreite, was, ich sage jetzt mal, nur um eine Kennzahl zu nehmen, was Anzahl der Mitarbeiter pro Unternehmen angeht. Ja. Unser Preismodell ist so gestaltet, dass wir gemäß dem Proportionalitätsprinzip, was die BaFin auch anlegt an ihre regulierten Unternehmen, unseren Kunden auch proportional eben geringere Kosten zumuten, wenn sie kleiner sind, oder eben halt entsprechend mehr, wenn sie größer sind. Das hat aber auch was mit der Organisation zu tun, weil einfach dann mehr Individuen in diesen Prüfprozessen unterwegs sind und auch mehr unterschiedliche Prüfrollen zum Einsatz kommen. Ja, und das treibt natürlich die Kosten dann entsprechend hoch. Wobei, Sie hatten das ja auch im Vorgespräch mal kurz angedeutet, teuer sind wir nicht.
Im Vorgespräch fiel das Stichwort, es hängt davon ab, wie viel Hüte man auf hat. Erklären Sie uns, wie das Abrechnungsmodell mit den Hüten funktioniert. Sowas habe ich hier in der Sendung noch nie gehabt.
Also erstmal haben wir ein Abrechnungsmodell, das ist Pay-as-you-go. Wir haben eine SaaS-Lösung, die im Übrigen, das muss erwähnt sein, nicht bei irgendwelchen angelsächsischen Providern läuft, sondern in der Open Telekom Cloud. Die Daten wohnen in Anführungsstrichen in Magdeburg und Biere, also ganz traditionell über den Cloud oder den Patriot Act brauchen sich meine Kunden keine Gedanken machen. Ja. So, und wir nutzen auch keine Software, die jetzt in irgendeiner Form von den großen Hyperscalern da noch mit reinspielt, sondern sind da sehr traditionell unterwegs. Ja. Das ist das eine. Das zweite, was die Hüte angeht, es ist ein Pay-as-you-go, sagte ich bereits. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass es nicht nasenbasiert ist, also nutzerbasiert, sondern die Rollen berücksichtigt, die ein Mitarbeiter in solchen Prüfprozessen mit sich führen kann. Das hat die Folge ist einfach gewesen, dass wir das so gemacht haben, weil wir durchaus kleinere Kunden haben, wo einzelne Mitarbeiter mehrere Hüte aufhaben, und auch sehr große Kunden haben, wo das Verhältnis von Rolle zu natürlichem Nutzer 1:1 ist. Ja, so, und dazwischen gibt es eine ganz große Bandbreite. Es gibt Menschen in kleineren Unternehmen, Finanzdienstleistern oder auch mittelständischen Unternehmen, die eben 3, 4 Hüte aufhaben. Und wir haben das so gemacht, dass dann eben die Hüte gezählt werden und nicht die einzelnen Personen. Das ermöglicht kleineren Unternehmen trotzdem kosteneffizient unterwegs zu sein. Und bei den größeren ist das eine Quote von 1,1 so im Schnitt, was ich über die Gesamtkundschaft gesehen, 1,15 sowas in der Form.
Was ich noch spannend finde, Sie haben ja vorhin gesagt, das kleinste Unternehmen in Anführungsstrichen, was Sie so an Bord haben, aktuell sind 30 Mitarbeiter. Also das heißt, nur weil du heute vielleicht noch nicht 200, 500.000 Mitarbeiter hast, kann es sein, dass dir trotzdem die Lösung von microfin.de richtig hilft, weil es nämlich ja einfach Effizienz bringt. Also Größe ist per se eigentlich erstmal kein wirkliches Ausschlusskriterium, richtig?
Nein, ist es nicht. Und wie gesagt, die Kosten orientieren sich auch wirklich an den beteiligten Personen im Prozess. Und da spielt natürlich Rolle und Organisationskomplexität, das ist der treibende Faktor, das ist, kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Es ist so, dass sie trotzdem, auch wenn sie ganz klein sind oder auch wenn sie ganz groß sind, den gleichen Regulierungen unterliegen oder nahezu den gleichen. Und es gibt das Proportionalitätsprinzip, allerdings ist es natürlich schon so, wenn es zum Beispiel darum geht, ein DORA-Informationsregister bei der BaFin einzuliefern, dann macht die BaFin dann auch keinen großen Unterschied. Das hat dann jeder zu liefern. Ja. Die ganz Großen, die dann zum Teil mehrere 10.000 Einträge in diesem Register haben, bis zu den Kleinen, die vielleicht nur mehrere hundert Einträge in diesem Register haben. Und ich sage, selbst mehrere hundert Einträge sind schon nicht mehr per Excel handelbar, weil die Redundanzen und ich sage jetzt mal, die Art und Weise, die Mechanik dieses Registers so komplex geworden ist, dass man das eigentlich per Hand niemandem mehr zumuten möchte.
Mhm. Lassen Sie uns ein bisschen über die Zeitfenster sprechen. Ich würde gerne anfangen, kaum einer Ihrer Kunden fängt wahrscheinlich ganz neu an. Das heißt, die haben vielleicht schon Excel-Sheets für dieses Thema im Einsatz. Was empfehlen Sie? Gehe ich dann her und teste mit dem CloudGate praktisch nur die neuen und die alten bleiben? Oder setze ich jemanden dran oder vielleicht sogar den Mitarbeiter, dass alles im System ist? Was ist Best Practice?
Mhm. Ja, also das auch das ist individuell von der Situation des Kunden abhängig. Es gibt Kunden, die sagen, wir wollen es jetzt neu haben, wir wollen nach Best Practice und wir wollen die alten Prozesse und unsere Prüfvorlagen wollen wir nicht mehr sehen. Ja? Das würde ich dann auch nicht anders machen. Ja? Aber bei den meisten Kunden ist es so, dass diese Prüfprozesse und auch die Prüffragen in den Prüfkatalogen dahinter über Jahr gewachsen ist und mühselig zusammengetragen wurde. Und da steckt viel Arbeit drin, da steckt auch viel Logik drin und da steckt auch viel Individualität des einzelnen Instituts oder des Unternehmens dahinter, was eigentlich angeboten wird und worauf ganz genau geprüft wird. Und da ist es so, dass ich sage, wenn ihr ein Proof of Concept mit einer CloudGate-Instanz macht, was wir auch kostenfrei anbieten bis zu 30 Tagen, dann sorgen wir dafür, dass eure Prüfschemata und eure Prüfkataloge nach CloudGate importiert werden und dort nutzbar sind. Warum tue ich das? Weil dann ein Wiedererkennungswert da ist. Die Leute sollen sich ja nicht so sehr mit der Software beschäftigen, sondern sollen merken, dass der Prozess insgesamt auf der Software sich gleich anfühlt, aber deutlich schneller abläuft und vielleicht noch ein bisschen gefälliger aussieht. Reiche bisschen, deutlich gefälliger aussieht.
Okay, verstanden. Also, es sieht praktisch oder funktioniert, der Ablauf ist der gleiche wie vorher. Es macht mehr Spaß, es ist übersichtlicher, es ist vor allem wesentlich sicherer. Sie haben kurz im Halbsatz gesagt, man kann das 30 Tage testen. Und das Schöne ist, du musst dich da nicht nur selber durchquälen, sondern das ist begleitet. Es ist begleitetes, wie könnte man das sagen? Wie sagen Sie richtig dazu? begleitetes Kennenlernen oder so, ist ein Concierge-Service.
Naja, Concierge. Also es empfiehlt sich jemanden, diese Proof of Concepts bei Interessenten natürlich begleiten zu lassen, der A, viel Ahnung von Regulatorik hat und die Software auch sehr, sehr gut aus dem FF kennt, weil sie unmittelbar halt fachlich-inhaltliche Gespräche führen und auch letztendlich die Bedienung und die Logik der Software verstehen müssen. Und da ich ein Interesse daran habe, dass die Interessenten sich thematisch eher mit einem beispielhaften externen Leistungsbezug beschäftigen und da mal initiale Prüfprozesse oder auch eine Wiederholungsprüfung simulieren, um das einfach zu vergleichen, wie fühlt sich das an, wie arbeitet man in der Software zusammen, warum entfällt die ganze Mail-Kommunikation. Also wir haben auch einen In-App-Chat, das heißt, man muss nicht auf Outlook ausweichen, wenn man Fragen zu einem Prüfling hat, sondern man kann das auch direkt kontextbezogen in der Software dann abbilden, die ganzen Dialoge. Das sind alles Themen, die machen einen schneller, die machen einen effizienter und ich sage immer, man ist bei uns genau 2 Klicks oder maximal 2 Klicks von der Information entfernt, die man sucht, ja, und die man gerade benötigt, um mit dem Kollegen irgendwas zu besprechen oder halt eine Entscheidung zu treffen. Ja.
Also das heißt im Klartext, ist es so, dass wenn jetzt ein Compliance-Verantwortlicher die Tür aufgeht oder das E-Mail-Postfach klingelt und es eine neue Software oder einen neuen Dienstleister gibt oder eine neue Anwendung gibt, die eingeführt werden soll, er im Prinzip diesen Task live mit Ihnen betreut, in Anführungsstrichen, kostenfrei durchspielen kann und im Prinzip seine Hausaufgaben erledigt und gleichzeitig Ihr Angebot kennenlernt. Ist das der Weg?
Das wäre ein Weg, ja, das ist in den seltensten Fällen der Fall, sondern meistens entscheiden sich die Interessenten, den gerade abgeschlossenen Prüffall nochmal nachzustellen. Sie dürfen eins nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt hat man ja uns auch noch kein Assessment unterzogen. Natürlich müssen wir als Dienstleister und Betreiber einer solchen Software diesen ganzen initialen Risk Assessments auch unterzogen werden. Und das tun wir auch. Ja. So, und da das so ist, nimmt man lieber Fälle, die ein bisschen anonymisiert sind, aber im Prinzip dann der ganze Prozess mal durchexerziert wird. Und wie gesagt, wir wollen unsere Kunden enablen, deshalb begleitet und durch professionelle Begleitung begleitet, damit man sich auf den Prüfauftrag konzentriert, schon im Proof of Concept, um dann für sich festzustellen, war das jetzt viel besser und viel einfacher als unser bisheriger alter Prozess, was in der Regel bejaht wird.
www.microfin.de. Wo gehe ich als erstes hin, Herr Brodnik, wenn ich auf microfin.de bin, nach diesem Interview? Als interessierter Hörer, was schlagen Sie vor? Was ist der heiße Tipp auf der Speisekarte sozusagen online?
Sie können auf AI klicken, Sie können auf Cloud klicken, Sie können auf Outsourcing klicken. Sobald das Untermenü aufgeht, gibt es jeweils eine Verlinkung auf unsere GRC-Lösung Cloud geht. Das sieht man dann sehr schnell. Wir haben es bisher noch nicht auf die oberste Navigationsebene gehoben, weil natürlich sind wir nach wie vor Advisory wir haben auch ein Softwareprodukt und wir haben, ich sage jetzt mal, unser Know-how auch in Software gegossen, beziehungsweise den Content in der Software gegossen. Aber wir verdienen auch noch ordentlich Geld mit Beratung, ja.
Also, das Angebot, vielleicht streichen wir das nochmal ganz kurz auf den Tisch. Du kannst die Lösung CloudGate 30 Tage kostenlos testen und du wirst da durchgeführt. Du musst dich also nicht selber durchklicken und gucken und machen und tun, sondern das Team von dem Herrn Brodnik unter microfin.de hilft dir dabei. Anlaufstelle microfin.de, direkt hier drunter in den Shownotes verlinkt. Und wenn du das dann getestet hast, wäre das Feedback super hinsichtlich dessen, ob die Aussage in der Anmoderation, nämlich A, wird viel effizienter und B, macht dann vielleicht sogar noch mehr Spaß, ob das Realität ist, weil dann kann nämlich der Herr Brodnik, wenn das nächste Mal kommt, das zweimal bestätigt bekommen, dass es tatsächlich so ist. Herr Brodnik, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einen kleinen Beitrag geleistet, dass man in Deutschland Dinge nicht nur sehr korrekt macht, sondern auch effizient korrekt und vielleicht damit auch dann ein bisschen mehr Düse und Aufmarsch bekommt als jetzt im Moment. Danke für die tolle Lösung. Danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für die Information.
Danke für das angenehme Interview, Herr Winkler. Hat viel Spaß gemacht.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.